Deutschlandfunk Interview.
Die Kriegsgefahr ist nicht gebannt. Die gegensätzlichen Ansichten von Russland und den westlichen Verbündeten scheinen weiter kaum zu überbrücken. Aber immerhin, sie sind wieder im Gespräch. Gestern trafen sich US-Außenminister Anthony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov in Genf, um über die Forderung Russlands an die NATO und über die Bedrohung an der ukrainischen Grenze durch Russland zu reden. Und die Bedrohten selbst, die Ukrainer, sind größtenteils zum Zuschauen verdammt, während die Großmächte über ihr Schicksal verhandeln. Am Telefon ist jetzt der Journalist, Publizist und Übersetzer Juri Dorkut, wohnhaft in Lviv, dem früheren Lemberg im Westen der Ukraine. Guten Morgen, Herr Dorkut.
Guten Morgen.
Rechnen Sie mit einem Angriff Russlands?
Es ist schwer zu sagen, was in den Köpfen der russischen Führung vor sich geht. Aber eigentlich müsste die Frage anders gestellt werden, denn Russland greift bereits seit Jahren an. Und zwar nicht nur die Ukraine, sondern auch den Westen. Es ist ja nicht nur die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass. Es sind auch die Anschläge in Großbritannien und Deutschland, zum Beispiel Litvinenko-Mord oder Hangoschwili oder der Anschlag auf Skripal. Das sind die Explosionen im Waffenlager im tschechischen Vrbetice. Das ist der Krieg in Syrien, die Cyberangriffe, der Abschuss der MH17-Maschine. Und so weiter und so fort. Das sind die russischen Trollfabriken und Desinformationskampagnen. Das sind alles Teile des russischen Angriffs. Also, wenn wir aber die Frage umformulieren, ob Russland seine Soldaten in die Ukraine schickt und das Land militärisch angreift, dann lautet meine Antwort, es ist nicht ausgeschlossen. Die russische Propaganda hat mittlerweile Goebbelsche Ausmaße erreicht. Und das ist kein gutes Zeichen. Selbst wenn Russland nicht angreift, muss man wohl davon ausgehen, dass es seine Truppen kurzfristig nicht abzieht. Wir werden wahrscheinlich mit dieser Situation länger leben müssen, wie mit einer Infektion.
Dann komme ich mal ganz kurz auf meine Einstiegsfrage zurück. Zeugt meine Frage jetzt schon für Sie von einer gewissen westlichen Ignoranz gegenüber Russland?
Nein, ganz eindeutig nein. Die Entwicklungen in Russland haben einen anderen Ursprung und eine andere Begründung. Letztendlich muss man auch darauf schauen, wie sich die russische Politik im Inland entwickelt hat. Und das war eine ganz klare Entwicklung hin zu einem autokratischen Staat mit einigen Merkmalen mittlerweile einer Diktatur.
Aber Sie glauben schon, irgendwas wird passieren. Zumindest wird Russland die Bedrohungslage mit seinen Soldaten jetzt an der Grenze hochhalten. Lviv liegt nahe Polen, weit im Westen und dementsprechend auch weit weg von den Kriegsgebieten im Osten. Fühlen Sie sich dennoch bedroht?
Nein, aber nicht wirklich. Wir leben ja seit bald 8 Jahren im Krieg und dieser Krieg hat nie aufgehört. Bis heute hat der Krieg im Donbass mehr als 13.000 Tote gefordert. Und 2014 waren es die Freiwilligen, die die ersten Angriffe im Donbass zurückgeschlagen haben. Und damals war die ukrainische Armee in einem desolaten Zustand. Heute ist es eine ganz andere Situation. Und es waren damals auch die einfachen Ukrainer, die durch eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft ihr Land gerettet haben. Und damals war die Gefahr doch viel realer. Also man geht eigentlich mit dieser Bedrohung ziemlich gelassen um. Der ukrainische Schriftsteller Serhii Zhadan hat neulich in einem Artikel für die Neue Zürcher Zeitung beschrieben, wie im Osten, das war Ende Dezember, nahe der Front Christbäume aufgestellt wurden und wie ruhig und professionell die Soldaten an der Frontlinie ausharren. Also man muss schon sagen, es herrscht zum Beispiel in Lemberg, aber auch in vielen anderen ukrainischen Städten ein ganz normales Leben. Die Menschen reagieren überhaupt nicht hysterisch auf den Medienrummel. Und es gibt keine Hamsterkäufe, niemand hortet Unmengen von Klopapier oder Nudeln zu Hause.
Das gibt es nur in Deutschland, wenn Corona kommt, ja.
keine Schlangen in den Geschäften. Also wie gesagt, fast ein ganz normales Leben. Aber ein kleines Detail nur. Seit Anfang 2022 sind insgesamt 340 Bombendrohungen eingegangen über Sprengstoff in öffentlichen Gebäuden, also Flughäfen, Schulen, Bahnhöfen und so weiter und so fort. Das bedeutet eigentlich 17 Drohungen im Schnitt pro Tag. Und keine hat sich bewahrheitet und alle diese Meldungen per E-Mail eingegangen, die meisten kommen fast ausschließlich aus den besetzten Gebieten im Donbass oder aus der Russischen Föderation. Und dieses Zermürben und Ängste schüren ist ein Teil der russischen Taktik, ein Teil des russischen Angriffs.
Also das ist Teil dieser hybriden Kriegsführung, von der westliche und überhaupt Geheimdienstexperten jetzt schon seit geraumer Zeit sprechen. Es geht nicht nur um konkrete Angriffe an der ukrainischen Grenze oder im Donbass.
Ja.
Okay. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn jetzt auf solche Treffen wie in Genf gestern, wenn der russische und der amerikanische Außenminister über die Ukraine, aber auch ohne die Ukraine verhandeln?
Naja, in Genf ging es ja nicht nur um die Ukraine. Die russischen Forderungen gehen ja weit über die Ukraine hinaus, wie das Ultimatum an die NATO und deren Mitgliedstaaten zeigt. Man kann über verschiedene Themen reden natürlich. Das Treffen selbst ist nach den ersten Einschätzungen ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Und ein Ergebnis hat man wohl auch in der Ukraine nicht erwartet. Letztendlich kommt es auf das Ergebnis an. Ich glaube, niemand in der Ukraine hätte etwas dagegen, wenn nach einem solchen Treffen Russland seine Truppen abgezogen hätte und versprochen hätte, die Krim zurückzugeben, selbst wenn ein solches Treffen ohne eine ukrainische Beteiligung stattgefunden hätte. Ich glaube, wichtig ist dabei, dass man im Rücken keine Entscheidungen trifft und dass jemand nicht zum Bauernopfer wird. Im Moment gibt es eher keine Anzeichen dafür, aber natürlich will man dabei sein und schon sowieso, wenn es sich um das eigene Schicksal handelt.
Ja. Es gibt ja viele Stimmen, wo sie sagen, Bauernopfer, die sagen, der Westen sollte eben doch zusichern, dass die Ukraine eben kein NATO-Mitglied werde, auf absehbare Zeit nicht, und das Land ja mehr oder weniger so in einem neutralen Status belassen sollte, als Gegenleistung für einen Abzug Russlands von der Grenze. Würden damit sich Ukrainer beispielsweise auch zufrieden geben oder würden sie das als Verrat empfinden?
Nein, das ist ja eine Illusion, dass Russland sozusagen das Versprechen genügt, dass die Ukraine der NATO nicht beitritt. Also im Grunde genommen hat Russland durch seine Aggression eher das Gegenteil erreicht. Jetzt wollen die Ukrainer in die NATO. Das war vor 2014 anders. Es gab damals noch keine Mehrheit in der ukrainischen Bevölkerung für den NATO-Beitritt. Aber die Annexion der Krim und der Einmarsch der Truppen im Donbass und die Unterstützung der sogenannten Separatisten hat eben dazu geführt, dass man psychologisch diesen Schutz sucht. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion.
Die Ukraine galten ja auch immer als gespaltenes Land. Der Westen, der klar pro EU orientiert war, und der Osten, der sehr russisch geprägt war. Hat sich das geändert durch den jetzt schon jahrelangen Krieg?
Also ich glaube, das war immer ein ziemlich stark vereinfachtes Bild von der Ukraine. Und die Situation hat sich geändert. Man darf nicht verwechseln, wenn die Menschen Russisch sprechen, und im Osten sprechen die Menschen überwiegend Russisch, bedeutet das nicht automatisch, dass sie sozusagen die Ideen der sogenannten russischen Welt, wie sie in Moskau formuliert werden, unterstützen. Und das hat sich auch ganz deutlich gezeigt im Laufe der letzten Jahre. Heute ist nicht der Westen oder nicht nur der Westen proeuropäisch, sondern die meisten Teile des Landes. Und es gibt eine kleine Opposition, die eher prorussisch ist, aber die verliert mit der Zeit immer mehr an Bedeutung. Und es ist interessant, dass zum Beispiel junge Menschen auch im Osten mehrheitlich für den NATO-Beitritt sind und für den EU-Beitritt sind. Das ist bei der älteren Generation vielleicht noch ein bisschen anders, aber das ändert sich mittlerweile. Mhm.
Offenkundig sind sich jetzt aber die NATO-Staaten uneins, wie sie reagieren sollen auf eine Aggression. Putin, Joe Biden hat es ja unfreiwillig ausgesprochen, ganz offensichtlich, dass die westliche Reaktion auch von der Intensität des Angriffs Russlands abhänge. Sie haben ja gerade schon geschildert, was auch alles so zur Kriegsführung aus Ihrer Sicht Russlands gehört. Zweifeln Sie am Westen?
Das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung.
Zweifeln Sie an dem Beistand des Westens?
Nicht wirklich, obwohl es gibt natürlich so ein Gefühl, diese Einigkeit im Westen ist eher ein Wunschdenken. Es kommt vor allem nicht nur auf klare Worte, sondern auch auf klare Taten. Und der Aggressor, Russland, muss ja für seine Aggression bestraft werden. Und die EU und der Westen insgesamt müssen ja endlich Härte und Geschlossenheit zeigen. Und an dieser Geschlossenheit hat es ja in der Vergangenheit sehr oft gemangelt. Die Ukraine braucht zum Beispiel Waffen, um sich zu verteidigen. Und es ist das legitime Recht jedes Landes. Und es wäre falsch zu argumentieren, dass man durch Lieferungen von Defensivwaffen den Aggressor provozieren könnte. Eher ganz im Gegenteil. Der Aggressor fühlt sich frei und kann einen Angriff starten, wenn er sieht, dass sein Opfer sich nicht verteidigen kann.
Wo Sie das gerade ansprechen, die Außenministerin, die deutsche Annalena Baerbock, hat das ja gerade beim Besuch in der Ukraine wieder ausgeschlossen. Sind Sie enttäuscht? Von Deutschland speziell?
Ja, es ist oder es wird immer schwieriger, die deutsche Politik gegenüber Russland zu verstehen oder insgesamt die deutsche Ostpolitik. Es ist richtig, dass Deutschland wegen seiner Geschichte eine besondere Verantwortung trägt. Aber zu dieser Verantwortung gehört auch, dass man keine Wirtschaftsprojekte realisiert, die politisch als Druckmittel und Erpressung instrumentalisiert werden können. Und jetzt schon instrumentalisiert werden, nicht nur Nord Stream 2, sondern auch Nord Stream 1. Ja. Und zu dieser Verantwortung gehört ebenfalls, dass man einen Staat nicht schutzlos und wehrlos dem Aggressor ausliefert. Und es ist kein Wunder heute, dass mittlerweile auch viele deutsche Experten eine Korrektur der deutschen Russlandpolitik fordern. Zum Beispiel in diesem offenen Brief, der von der Zeit neulich veröffentlicht wurde. Und dort stellen sie fest, dass Deutschland zwar kritisch gegenüber dem Vorgehen des Kremls war, aber weitgehend in den letzten 20 oder 30 Jahren tatenlos zugeschaut hat. Ja. Vielleicht können solche Aufrufe die deutsche Politik zum Umdenken bewegen, und es wäre wirklich wichtig, dass dieses Umdenken nicht zu spät kommt.
Aber es gibt auch viele Experten, die beispielsweise sagen, wenn Deutschland Härte zeigt gegenüber Russland beispielsweise im Punkt Nord Stream 2, dann dreht Putin Deutschland den Gashahn zu. Können Sie diese Angst verstehen? Und dann wird es kalt hier in Deutschland.
Also ich glaube, in der Ukraine ist es schwer zu verstehen. Und ich glaube auch, dass das in Osteuropa generell schwer zu verstehen ist. Insgesamt die EU übrigens. Es wäre wichtig, dass die EU auch insbesondere in dieser Frage, was den Umgang mit Russland anbelangt, viel mehr auf die osteuropäische Staaten gehört hätte, weil diese Staaten allesamt ihre eigenen Erfahrungen mit Russland oder mit der Sowjetunion, mit dem Stalinismus durchgemacht haben. Und insofern haben sie eine viel größere Sensibilität und ihre eigenen Vorstellungen, wie man in diese Situation vorgehen muss.
Mhm. Der ukrainische Journalist, Publizist und Übersetzer Juri Dorkut über den Konflikt mit Russland. Herr Dorkut, ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören.